Ich habe euch ein Bild mitgebracht, beziehungsweise einen Ausschnitt aus einem Bild, das bei mir im Schlafarbeitszimmer hängt. Also wenn ihr euch das Bild anschaut, alles um diesen Menschen ist in Bewegung, aufgewühlt, wie so ein Wirbelwind, der sich da austobt um ihn herum. Nichts scheint fest oder sicher. Und doch hat dieser Mensch einen festen Stand, mitten in dem Chaos, der um ihn tobt. Unter seinen Füßen ist der Boden hell und flach, da kann er stehen. Und man ahnt, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt jetzt bei dieser Projektion, dass von diesem Punkt aus nach hinten ein Weg weggeht, ein Weg zu einer Stadt. Und von oben fällt Licht auf diesen Menschen. Und wenn man das ganze Bild vor Augen hat und nicht nur diesen Ausschnitt, dann sieht man, dass dieses Licht von einem Kreuz herkommt, vom Kreuz her auf diesen Menschen fällt. Als ich dieses Bild gestern Morgen wieder vor Augen hatte, habe ich gedacht, das spiegelt ganz viel von dem, worum es heute Morgen geht, in den Worten von Jesus, die wir uns anschauen werden. Denn es geht um einen Ort, wo wir in unserer unsicheren und oft bedrohlichen Welt stehen können. Es geht um einen Weg, der auch dann gangbar ist, wenn wir den nächsten Schritt nicht sehen. Es geht um Trost in einer Welt, die durchzogen ist von Schmerz und Angst, in der sich das Leben unserer Kontrolle entzieht und wir die Zukunft selber nicht im Griff haben. Euer Herz erschrecke nicht. Das ruft Jesus seinen Jüngern zu. So beginnt der Text, den wir gleich lesen werden. Anscheinend greifen Angst und Schrecken nach diesen Jüngern. Und dafür gibt es Gründe. Jesus hat ihnen gerade gesagt, dass er weggehen wird. Und dass sie nicht mitkommen können, dort wo er hingeht. Ein Abschied steht bevor. Jesus, und was dann? Wir haben doch alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt 3 Jahre lang. Und jetzt gehst du einfach? Und dann redet Jesus noch davon, dass er sterben wird, umgebracht werden wird. Und dass einer der Jünger, Judas, ihn verraten wird. Da ist die Bedrohung mitten im engsten Kreis angekommen. Und zu einem der Jünger, Petrus, sagt Jesus, du bist nicht so stark, wie du denkst. Du wirst mich verleugnen. 3 Mal. Kann ich mich denn in dieser Situation noch nicht mal auf mich selbst verlassen? Alles, wofür diese Jünger 3 Jahre lang gelebt haben, scheint in Frage gestellt zu sein. Ihr Glaube an Jesus ist in Frage gestellt. Sie verstehen ihn nicht. Sie verstehen nicht, was hier passiert. Der Boden wankt. Diese Jünger haben allen Grund, erschrocken zu sein, aufgewühlt, ängstlich, verunsichert. Und doch sagt Jesus in dieser Situation zu ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Wie kann er das sagen? Lasst uns miteinander anschauen, hören, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Ich lese aus Johannes 14, 1 bis 11. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Sprich zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus sagt zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wer nicht, so glaubt doch um der Werke willen. glaubt. Mehrfach in diesen Worten von Jesus lädt er zum Vertrauen ein, zum Glauben. Vertrauen, Glauben nicht in die eigenen Kräfte, nicht in zahlreiche Versicherungen, nicht in irgendwelche anderen Menschen, sondern Glauben in Jesus. Glauben in Gott, sein Vater. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glauben heißt mehr als bestimmten Aussagen über Gott zuzustimmen. Im Kern beinhaltet Glauben immer persönliches Vertrauen. Gott zu vertrauen, Jesus zu vertrauen, uns ihm anzuvertrauen, uns auf ihn zu verlassen. Und dazu lädt Jesus hier ein. Ich möchte mit euch drei Aussagen von Jesus in seinen Worten an die Jünger anschauen. Die erste ist, ich bereite euch einen Platz. Ich denke, wir kennen alle die Erfahrung, keinen Platz zu haben. Dass in einer Gruppe für uns kein Platz ist. Dass es auf dem Arbeitsmarkt für uns keinen Platz zu geben scheint. Dass es im Gottesdienst keinen freien Stuhl gibt. Dass wir uns irgendwo in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft fehl am Platze fühlen. Kein Platz. Wir leben in einer Welt, wo viele Menschen buchstäblich keinen Platz haben, Flüchtlinge sind. Keinen Platz, wo sie bleiben können. Bei Gott gibt es mehr als genug Platz. Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ganz viel Platz. Und lasst uns hier nicht zu klein denken. Damit ist nicht irgendein supergroßes Hotel gemeint, das Gott gerade baut. Gottes Haus, des Vaters Haus, das ist die ganze Welt. Das ist ein alles umfassendes Reich. Gottes Haus, das ist die Weite des Herzens Gottes, in dem für jeden Platz ist. In Jesus können wir uns sicher sein, dass es für uns einen Platz gibt. Ein Platz, den ich mir nicht erkämpfen muss, sondern der mir geschenkt wird. Und das darf ich für mich ganz persönlich hören. Bei Jesus habe ich einen Platz. Und bei ihm haben auch ganz viele andere Platz. Jesus spricht hier ja nicht eine Einzelperson an, sondern eine Gruppe von Jüngern. Und so spricht er auch dich und mich als Teil einer Gemeinschaft an. Schaut euch mal um. Macht es buchstäblich. Schaut euch mal um. Auch die ganzen anderen Leute, die du hier siehst, haben bei Gott einen Platz. Und das zu begreifen, kann unseren Blick auf andere Menschen verändern. Wie kann ich anderen den Raum zugestehen, den sie bei Jesus doch haben? Du brauchst deinen Platz nicht zu sichern, indem du andere ausgrenzt oder sie wie Konkurrenten behandelst. Denn bei Gott ist genug Platz für jeden. Jesus sagt, ich bereite euch einen Platz. Und leicht verpassen wir, wie viel Leidenschaft und Liebe in diesen Worten von Jesus mitschwingen. Denn indem wir hier redet, greift er den Vorgang der Hochzeit von damals auf. Das hören wir nicht so mit, weil wir die Kultur nicht so kennen. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich komme wieder, ich nehme euch zu mir. Genau so könnte man den Vorgang einer Hochzeit im Alten Orient beschreiben. Bei der Hochzeit selber war die zentrale Handlung, dass der Bräutigam kommt und die Braut zu sich holt. Dem voraus ging die Verlobung, oft mit einem relativ großen zeitlichen Abstand. Und die Verlobung war damals ein rechtlich verbindliches Versprechen. Dass die Eheschließung folgen würde, war gewiss. Es war gewiss, dass nach der Verlobung, wenn der zukünftige Bräutigam weggeht, er wiederkommen wird, um die Braut zu sich zu holen. So fest bindet sich Jesus hier an seine Jünger. So sieht er diese Beziehung und verspricht ihnen, ich komme wieder und hole euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus geht nicht einfach weg, auch wenn es für die Jünger so aussieht. Sein Weggehen schließt gerade seinen Tod und seine Auferstehung mit ein. Und gerade dahindurch bereitet er den Jüngern die Möglichkeit, für immer bei ihm zu sein. Jesus will, dass seine Jünger für immer dort sind, wo er ist. Jesus will, dass wir, dass du und ich für immer dort sind, wo er ist. Mich hat das beim Vorbereiten sehr bewegt, diesen Gedanken, Jesus bereitet einen Platz und nimmt uns zu sich, damit wir da sind, wo er ist. Das will er. Hört ihr, wie viel Leidenschaft und Liebe darin mitschwingt? Jesus will mit mir die Ewigkeit verbringen, mit dir. So sehr sehnt er sich nach Gemeinschaft mit uns. So viel sind wir ihm wert, so wichtig sind wir ihm. Ich bereite euch einen Platz, sagt Jesus. Jesus wird wiederkommen und alle, die an ihn glauben, zu sich holen. Das hat er versprochen. Er bringt uns nach Hause. Der Ausgang unseres Weges, mitten in allen Brüchen und Aufs und Nieders unseres Lebens in dieser Welt, der Ausgang unseres Weges ist gewiss. Jesus sagt, ich bereite euch einen Platz. Und er sagt, ich bin der Weg. Ich finde das ganz interessant, wie das Gespräch hier abläuft. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Und Thomas sagt, hä? Geht doch gar nicht. Wir wissen doch gar nicht, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dahin wissen? Also wenn ich heute jemand von euch frage, wie komme ich nach, ich weiß nicht, dann sagt ihr, sag mir, wo du hin willst, dann kann ich dir vielleicht helfen. Wie sollen wir da den Weg wissen? Die Jünger sind verunsichert in dieser Situation. Sie sehen keinen Weg mehr, wissen nicht genau, was auf sie wartet, nur dass es schwer wird, haben keine Klarheit für den nächsten Schritt. Und Jesus sagt ihnen einfach, ihr wisst den Weg. Nimmt er sie nicht ernst? Versteht er ihre Not nicht? Doch, die Jünger sehen keinen Weg und fühlen sich verloren. Und Jesus vergewissert sie, ihr kennt den Weg, denn ihr kennt mich. Ihr kennt den Weg, denn ihr kennt mich. Ich bin der Weg. Der Weg ist nicht ein Plan, ist nicht ein Lebenslauf, den ihr euch ausdenken müsst, ist keine Landkarte, kein GPS-System. Der Weg ist eine Person. Ich Jesus bin der Weg. Und ich habe den Eindruck, dass ich erst angefangen habe, wirklich zu begreifen, was das für mein Leben heißt. Der Weg ist eine Person, ist Jesus Christus. Das Gelingen meines Lebens hängt nicht davon ab, welchen Beruf ich ausübe, wo ich lebe, ob ich verheiratet oder Single bin und so weiter. Das hat natürlich alles Konsequenzen für mein Leben, aber daran hängt nicht, ob mein Leben gelingt. Und gerade bei Studierenden begegnet mir oft die Frage nach Gottes Weg für ihr Leben. Herr, was ist dein Weg für mich? Was hast du mit meinem Leben vor? Und das sind ganz wichtige Fragen. Aber wir brauchen sie nicht ängstlich zu stellen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Denn in Jesus sind wir schon auf dem Weg. Und dieser Weg ist auch die Wahrheit und ist auch das Leben. Der Weg zum Leben ist nicht ein Fahrplan mit bestimmten Stationen, sondern eine Beziehung. Und es lohnt sich, sich mal klarzumachen, wie viele Menschen in unserer Welt fast keinen Entscheidungsspielraum haben, wenn es um die Gestaltung ihres persönlichen Lebens geht, im Sinne von Beruf oder Lebenslauf. So mancher wird sein Leben lang Steine klopfen an der Straße oder unter schwierigen Bedingungen in einer Blusenfabrik arbeiten oder das Geschäft des Vaters übernehmen. Auch unter solchen Rahmenbedingungen ist Leben möglich. Wirkliches Leben, nämlich dann, wenn es mit Jesus gelebt ist. Entscheidend ist das und wie wir mit Jesus unterwegs sind. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ein Trostwort. Mitten in allen Unsicherheiten und Herausforderungen des Lebens. Wir kennen den Weg. Und manchmal gehe ich spazieren und mache mir das ganz bewusst klar. Spüre, wie der Boden mich trägt unter meinen Füßen. Und mache mir klar, es gibt einen Weg, auf dem ich gehen kann. Es gibt einen Grund, der trägt und hält in meinem Leben, egal was mich gerade beschäftigt. Jesus trägt mich. Er hält. Und ich lade euch gerade alle mal ein, aufzustehen und einfach mal den Boden unter euren Füßen zu spüren. Ja, spürt mal den Boden unter euren Füßen. Er trägt. Er hält. In Jesus gibt es einen Ort, wo du fest stehen kannst in dieser Welt. In Jesus gibt es einen Weg, den du gehen kannst, der auch dann gangbar ist, wenn du den nächsten Schritt nicht siehst. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ihr dürft euch setzen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ein Wort von ungeheurem Trost für seine Jünger in dieser Situation, aber auch ein Wort mit einem ganz, ganz großen Anspruch, einem ungeheuerlichen Anspruch, weil Jesus seiner Person so viel Bedeutung gibt, maximale Bedeutung, denn er sagt, es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Und das heißt dann auch, es gibt keinen anderen Weg zum Leben, denn das ist biblisch immer ganz eng verknüpft. Leben ist Leben bei und mit und aus diesem Vater. Nur durch mich, sagt Jesus, sucht nicht woanders das Leben. Erhofft euch nicht Halt von anderen Sicherheiten, macht euch ganz an mich fest. Ein Mitarbeiter aus einer Ständenbewegung in einem muslimischen Land erzählte mir, wie dieses Wort von Jesus ihn total herausgefordert hat. Seine Schwester war Christ geworden. Und er war wütend auf sie. Es war beschämend für die ganze Familie. Er hat mir erzählt, er hat sie sogar geschlagen, um sie davon abzubringen. Aber sie ist bei ihrem Glauben geblieben. Und dann hat er sich was anderes überlegt und hat entschieden, ich lese in der Bibel und widerlege ihr ihren Glauben. Und hat angefangen, in der Bibel zu lesen und war fasziniert von Jesus. Fasziniert von dem, was er da las. Und er hat seine Gedanken aufgeschrieben und ich zitiere jetzt weiter, wie er es selber dann beschreibt. Jeden Tag nach der Arbeit hatte ich es eilig, nach Hause zu kommen, um weiterzulesen. Mir gefielen diese Worte, bis ich zu Johannes 14, Vers 6 kam. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich war schockiert, niemand. Was war da mit mir, einem Moslem? Ich wünschte, Jesus würde das nicht sagen. Mir wurde deutlich, dass ich mich entscheiden musste. Soweit das Zitat. Einige Monate später wurde dieser Mann Christ und ich hatte das Vorrecht, bei einer Tagung mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ein Trostwort und ein Anspruch, das vor eine Entscheidung stellt. Vor die Entscheidung, wie wir uns zu diesem Jesus verhalten, ob wir an ihn glauben oder nicht. Und auch da, wo wir mit ihm unterwegs sind, immer wieder neu herausgefordert zu entscheiden, glaube ich das und setze ich alles auf diese eine Karte, die Einladung, ihm ganz zu vertrauen. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Und dann sagt er noch, ich habe euch den Vater gezeigt. Also das ist jetzt nicht wortwörtlich, aber das ist seine Reaktion auf die Bitte, zeige uns den Vater. Und hier haben wir wieder so einen ganz interessanten Wortwechsel. Philippus kommt und sagt, Herr, zeige uns den Vater, dann genügt es uns. Zeige uns den Vater. Und was antwortet Jesus? Das habe ich schon längst getan. Du bittest um etwas, was dir schon geschenkt ist. Vers 9. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Schau mich an. Dann siehst du das Gesicht von Gott, dem Vater. Dann hörst du seine Worte, fühlst seine Liebe, siehst etwas von seiner großen Macht. Schau mich an und du siehst den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. In Jesus ist Gott konkret geworden. Greifbar wurde einer von uns, damit wir ihn vertrauen und kennen können. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Diese Bitte von Philippus kenne ich zu gut und vielleicht kennt ihr sie auch. Gott, zeige dich mir, dann kann ich diese Krise durchstehen. Schenk mir ein Wort von dir, das mich durchträgt. Lass mich dich sehen inmitten meiner Not. Und ich habe den Eindruck, dass wir dabei manchmal wie Philippus nicht sehen, was uns schon geschenkt ist. Gott hat sich auch uns in Jesus gezeigt. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir Gott. Dann hören wir Gott. Und wie können wir das machen, Jesus anschauen? Er ist nicht sichtbar hier unter uns. Aber wir haben Zeugnis von ihm. In der Bibel, in den Evangelien. Da wird uns vor Augen gemalt, wer dieser Jesus ist, wie er ist. Und das kann dann so aussehen, dass du eine Geschichte aus den Evangelien liest und dir die Begebenheit so konkret wie möglich vor Augen malst und dann deinen Blick auf Jesus lenkst. Was sagt er? Was sagt er nicht? Wie begegnet er Menschen? Was tut er? Wie handelt er? Wie wird darin etwas von seinem Wesen deutlich? Was bedeutet es ganz konkret für dein Leben, dass Jesus so ist, auch heute so ist, dass Gott so ist? Diese Geschichten sind nicht nur Erzählungen aus der Vergangenheit, die uns irgendwie Wissen geben, Geschichtswissen oder so. Sie bringen uns in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und gerade darin kann und will er uns begegnen. Alle anderen Offenbarungen, die Gott schenkt, seien es Eindrücke, prophetisches Reden und so weiter, sind nie mehr als das, was uns in Jesus schon von Gott offenbart ist. Das kann helfen, das tiefer zu begreifen, aber es ist nicht mehr als das, was uns schon geschenkt ist. In Jesus zeigt Gott sich uns wie nirgends sonst. Hat er sich uns schon gezeigt? Der Vater ist für die Jünger und für uns kein Unbekannter, sondern in Jesus können wir ihn sehen, können wir ihn kennen und deswegen auch vertrauen. Und wie bei menschlichen Beziehungen ist das ein Prozess, dass man Menschen immer mehr kennenlernt. Je mehr man Zeit zusammen verbringt, Gemeinsames erlebt, so ist das auch mit Jesus. Und mit dem Kennen wächst dann auch Vertrauen. Und das gibt uns Halt. Ein englischer Theologe hat mal gesagt, wir wissen nicht, was die Zukunft hält, aber wir kennen den Gott, der die Zukunft unter seiner Kontrolle hat. Mit einem Gott unüberbietbarer Macht und nie versagender Güte ins Ungewisse zu gehen, ist sicherer, als den Weg zu kennen. Mit einem Gott unüberbietbarer Macht und nie versagender Güte ins Ungewisse zu gehen, ist sicherer, als den Weg zu kennen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus sagt, ich bereite euch einen Platz. Ich bin der Weg. Ich habe euch den Vater gezeigt. Und bevor ich diese Predigt mit einem letzten kurzen Gedanken abschließe, möchte ich euch einen Moment der Stille geben. Einfach kurz überlegen, welche dieser drei Aussagen von Jesus spricht heute in dein Leben hinein? Wo begegnet Jesus dir darin? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus lädt seine Jünger und uns heute zum Vertrauen ein. Ihm zu vertrauen, gerade auch dann, wenn anderes ins Wanken gerät. Und gleich nach diesen Worten redet Jesus zu seinen Jüngern vom Gebet. Und ich denke, das ist nicht zufällig, dass die Einladung zum Vertrauen gepaart ist mit einer Einladung zum Gebet. Wer vertraut, der betet, der bittet. Und wer bittet, bei dem wächst Vertrauen. Denn im Beten drücken wir aus, dass wir Gott unsere Sorgen, Anliegen anvertrauen. Im Beten drücken wir aus, dass wir anerkennen, dass Gott derjenige ist, bei dem diese Sachen gut aufgehoben sind. Und ich habe zu Hause bei mir so eine kleine Schale, eine Gebetsschale, die ist sonst voll mit Zetteln. Die Zettel habe ich nicht mitgebracht, weil ich keinen hier verlieren wollte. Da lege ich immer mal wieder Zettel rein von Anliegen, die mich beschäftigen und bewegen, die mich tiefer beschäftigen oder schon länger. Und merke, dass das für mich eine Hilfe ist im Gebet, auch ganz konkret für mich symbolisch zu sagen, oh Gott, ich lege das in deine Hand. Ich kann hier nichts machen, nichts ändern, ich hab's nicht in der Hand, aber ich vertraue dir. Und da ganz bewusst abzugeben vor Gott, ihm hinzulegen, was mich beschäftigt und bewegt und umtreibt. Und dann auch immer mal wieder zu gucken, was da drin liegt und was aus so manchem geworden ist. Die Einladung zum Vertrauen ist auch die Einladung zum Gebet. Ich bete. Jesus, danke, dass du unser Herz kennst. Auch da, wo wir vielleicht gerade erschrocken, verunsichert sind, wo uns das Leben Sorge macht. Danke, dass du uns einlädst, zu vertrauen und bei dir einen festen Ort zu finden. Ich möchte dich bitten, stärke unser Vertrauen. Hilf uns, uns ganz an dir festzumachen und immer wieder neu das bei dir zu lassen und in deine Hände zu legen, was uns bewegt. Danke für dein Wort. Danke für dich selber. Amen.